Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Es gibt ja viele Leute, die viele Dinge machen, aber es gibt wenige, die viele Dinge gut machen. Unser Gast ist ein famoser Schauspieler auf der Bühne und auf der Leinwand. Er war Feldmarschall Rommel, Dietrich Bonhoeffer und er ist ab und zu Tatortkommissar. Er ist durchdrungen von der fröhlich-melancholischen Tanzmusik der 20er bis 40er Jahre, hat auch eine eigene Band und er schreibt auch richtig gut. Vor knapp 3 Jahren hatte ich die Freude eines Gesprächs mit Ulrich Tukur. Sie hören es heute noch einmal und ich wusste damals nicht, Tukur oder Tukur. Man hört nämlich beides, was aber stimmt.
Streng genommen müsste man Tukur sagen. Es kommt aus dem Französischen. Naja, es ist eine Geschichte, die eine Verwandte von mir mal niedergeschrieben hat. Es soll sich wirklich so zugetragen haben. Familiengeschichte. Wir müssen zurückspringen, 200 Jahre oder sogar etwas mehr. In das Jahr 1806, da lebte ein Teil meiner Familie im Rheinland. Das Rheinland war in jener Zeit von den napoleonischen Truppen besetzt und hat ein Vorfahre von mir einen Sohn bekommen und der musste, um diesen Sohn anzumelden, auf die französische Militärbehörde, so war das. Und dann ist er hingegangen, hat gesagt, er hätte einen Sohn und da war ein französischer Offizier. Und dann sagte der, ja, wie soll Ihr Sohn heißen? Dann sagte der, Napoleon. Und dann hat der französische Offizier gesagt, Napoleon, Napoleon seulement, hat er gesagt. Also keinen anderen Vornamen, man hatte ja immer viele Vornamen in jener Zeit. Und dann sagte er, Napoleon tout court, ganz kurz. Und dann hat er das sozusagen eingedeutscht hingeschrieben und dann war dieser Name ewig lang, dem stand dem Familienname sozusagen vor, in der Mitte zwischen dem Vornamen und dem Familiennamen. Und es ist dann irgendwie 50, 60 Jahre später dann wieder verschwunden und ich habe den dann wieder reaktiviert.
Eigentlich hießen Sie Scheuerlin, kann man auch nicht richtig sprechen.
Ja, als ich meinen ersten Film drehte, die Weiße Rose mit Michael Verhoeven, sagte mir Verhoeven am Ende der Dreharbeiten, so Uli, alles gut, war ja sehr schön, aber der Name kommt mir nicht auf die Leinwand. Und dann fiel aus allen Wolken und habe gesagt, wieso denn das? Nein, dann kann kein Mensch richtig buchstabieren, den kann keiner aussprechen. Du tust ja keinen Gefallen, nenn dich Schmidt oder Schröder, aber so nicht. Ich bin dann nach Hause gegangen und sagte zu meinem Vater, hör mal, wie wäre mein Problem? Der will unseren Familiennamen nicht auf der Leinwand haben. Und dann sagte mein Vater, wie aus der Pistole geschossen? Dann nenn dich doch Tukur. Das ist doch dein Urgroßvater. Und dann bin ich am nächsten Tag zu Verhoeven gegangen. Ich sagte, Michael, ich habe die Lösung, ich heiße jetzt Napoleon Tukur. Und dann sagte der, ja, Tukur, nicht schlecht, Napoleon. Nein, dieser Name kommt mir nicht auf die Leinwand.
Und dann ist es Ulrich Tukur geworden.
Genau.
Wenn ich also ins Tukur zurückfalle, bitte ich um Nachsicht, ums Spielen. Spielen in jeder Form, sprechend, musizierend, schreibend, durchs Leben trudelnd. Darum geht es in dieser Stunde mit Ulrich Tukur. Und jetzt singt er auch noch.
Ein Schiff ist nicht nur für den Hafen, es muss hinaus auf hohe See.
Berauscht euch, Freunde, trinkt und liebt und lacht und lebt den schönsten Augenblick.
Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da. Ulrich Tukur und die Rhythmus Boys, mit denen er gemeinsam loszieht. Offenbar mit einem Nachtprogramm, Grüß mir den Mond, so heißt es. Herr Tukur, sind Sie Nachtmensch?
Ich bin sicherlich mehr ein Nachtmensch als ein Tagmensch. Also die Inspiration und die etwas tieferen Gedanken und die schöneren Momente springen mich immer in der Nacht an. Das war immer so. Ich dachte, als ich anfing zu schreiben, ich setze mich früh morgens hin und dann habe ich sehr viel Energie und Konzentration zwischen 8 und 12, so wie das die großen Meister, wie das Thomas Mann machte, aber da kam bei mir überhaupt nichts raus. Also ich fange erst an, so richtig körperlich zur besseren Form aufzulaufen, wenn die Sonne untergeht.
Mhm. Das ist ein berühmtes Weihnachtslied mit einem bitterbösen doppelten Boden. Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da. Ganz hohe Unterhaltungskultur. Die Lieder dieser Zeit, während politisch alles nach und nach zu Bruch ging. Sehr morbide eigentlich. Was reizt Sie?
Naja, dieses Lied, das wir gerade gehört haben, das stammt aus dem Film Tanz auf dem Vulkan. Gustav Gründgens hat die Hauptrolle gespielt. Und das ist wirklich ein Beispiel dafür, dass im Deutschland des Dritten Reiches noch wirklich nicht alle Künstler weg waren, die toll waren. Es gab noch einige, ein Restbestand an Autoren, an Hans-Fritz Beckmann zum Beispiel und an Komponisten, die hervorragend gewesen sind. Und wenn man so zwischen den Zeilen liest, werden diese Lieder total politisch und das ist dann wirklich sehr interessant, so diese verschiedenen Ebenen in den Schlagern jener Jahre zu entdecken. Mhm. Es gibt zum Beispiel ein Lied, das heißt Ganz leise kommt die Nacht aus weiter Ferne. Das kommt raus im August 1939, also kurz bevor Deutschland und Europa in den Abgrund fahren. Und das ist einfach ganz spannend. Das ist sowas von hellsichtig. Ganz leise kommt die Nacht aus weiter Ferne. Ganz leise singt sie uns das Lied der Sterne. Dann fängt Musik und dann fangen Tagesschlager auch an, richtig lebendig zu werden. Hochinteressant.
Sie spielen gemeinsam mit den Rhythmus Boys, nicht mit den Rhythm Boys. Das ist wichtig, oder?
Ja, also wir bestehen ein bisschen nicht, dass wir jetzt Sprachnazis wären, aber irgendwie jeder spricht irgendwie Englisch und das heißt eben Rhythmus auf Deutsch. Also es ist ein bisschen nachempfunden, den Rhythm Boys von Paul Whiteman. Und Rhythmus Boys ist natürlich etwas, sagen wir mal, ist eine kuriose Betonung und ich bestehe irgendwie darauf, dass unsere Sprache nicht in allen Ecken und Enden entsorgt, sondern auch mal darauf besteht.
Wenn man auf Ihr Künstlerleben schaut, Herr Dukur, dann ist die Musik die Konstante. Die zieht sich durch. Die haben Sie nie aufgegeben, auch zwischendurch nicht, während es sonst ja Phasen gab. Ist Musik ein Lebenselixier?
Ist es ganz bestimmt. Das ganze Leben ist Melodie und Musik. Also ich habe Musik immer geliebt. Ich bin mit 7 Jahren mit meinen Geschwistern zusammen zum Klavierunterricht sanft gedrängt worden von meiner Mutter, von meinem Vater. Mir hat es Spaß gemacht. Allerdings bin ich auch ein bisschen an Clementi und Czerny verzweifelt und entdeckte dann im Alter von 13, 14 Jahren die Jazzmusik für mich. Und das hat mich elektrisiert. Das waren so ein paar alte Schallplatten, die ich zur Konfirmation bekam. Da war, glaube ich, Fats Waller dabei und Earl Hines, diese amerikanischen Jazzpianisten, und eine englische Tanzmusik und dann war eine Schallplatte, die hieß Mondnacht auf Kuba. Ich weiß gar nicht mehr von welchem, irgendein deutsches Tanzorchester. Und das sprang mich, der ich in jenen Jahren ja auch die Rolling Stones und die Beatles und Creedence Clearwater Revival hörte, sprang mich das an und hat mich elektrisiert und dachte, das ist eigentlich meine Musik. Und dann bin ich dabei geblieben, habe mir das auf dem Klavier beigebracht. Ich wollte dann so spielen können wie die. Und über die Musik bin ich dann später, ohne dass ich es wollte, zum Theater gekommen. Mhm. Aber die Musik war sicherlich, das war die Basis.
Sie haben ein riesen Notenarchiv eben mit dieser Musik der 20er bis 40er Jahre und viele, viele, viele Schellackplatten. Ja. Sie müssen ganze Flohmärkte abgeräumt haben, Herr Dukur, oder wie sind Sie daran gekommen?
Ja, also als mich sozusagen diese Musik und diese Zeit, dieses Lebensgefühl, das irgendwie mehr meins zu sein schien als die Wirklichkeit, die mich umgab, als mich das ansprang, als ich wusste, dass ich eigentlich damit wirklich was zutiefst etwas zu tun habe, bin ich automatisch auf die Suche gegangen, wie ein Jäger und habe auf Flohmärkten in Musikantiquariaten, in den 70er, 80er Jahren hat man ja wahnsinnig viele noch gefunden. Da habe ich diese Sachen gekauft, alles, wessen ich habhaft werden konnte. Dann ging ich in die USA auf einer Highschool, ein einjähriges Austauschjahr nach Boston und da gab es diese Country Stores und in den Country Stores haben sie massenhaft die Shellac-Platten gefunden, den wunderschönen Alben, wie das die Amerikaner damals gemacht haben, das gab es bei uns gar nicht. Also großartig, ob das jetzt Benny Goodman, die alten Big Bands, alles stand dazu, Hunderten und Tausenden rum und ich habe mir dann kistenweise dieses Zeug gekauft und sie nach Deutschland zurückgeschickt, dabei waren etwa 50% Bruch, Ausfall. Shellac ist ja ein sehr zerbrechliches Material. Und die Sachen, die besitze ich heute noch. Ich habe ein Grammophon aus den späten 20er Jahren, so eine Riesenkiste, das ist erstaunlich laut, sodass ich auch unabhängig vom Strom, wenn denn das Stromnetz zusammenbricht, wie mir das neulich passiert ist, Musik hören kann. Das ist ganz toll.
Die Begeisterung hört man doch immer für diese alten und ein bisschen nostalgischen Sachen. Sie spielen Klavier und Akkordeon. Sie könnten mit Ihren Liedern im Prinzip auch alleine losziehen. Aber die Rhythmus Boys sind immer dabei. Kann man als Ensemble besser fliegen? Sind Sie lieber zu mehreren als alleine auf der Bühne?
Ja, also ich bin ein Ensemblespieler. Ich bin kein Solist. Ich kann das auch, aber irgendwie mir macht es einfach Spaß mit Freunden so einen Abend zusammen zu bestreiten und sich gegenseitig zu befruchten und dass man dann gemeinsam losfliegt. Swingen tut es einfach, wenn 2, 3 Musiker auf einmal irgendwie so einen Gleichklang oder einen rhythmischen Gleichgang finden und das ist was ganz Wunderbares und da ist die Musik, man kann es eigentlich auch alleine machen und das ist natürlich der Vorteil der Musik gegenüber dem Schauspiel, dass man autark ist. Also man braucht eigentlich keine Zuschauer, weil es macht einfach auch alleine Spaß. Während natürlich ein Schauspieler, der in einem Raum alleine vor sich hin deklamiert, etwas fehl am Platz ist. Das ist nicht so gut.
Danke für die Brücke. Ich dachte nämlich gerade über Ihr Musizieren mit der Gruppe nochmal nach. Man braucht ja im Prinzip keine Bühne, man braucht keinen Regisseur. Man freut sich über Publikum. Ist Musik vielleicht einfach am anarchischsten? Also klar, man muss viel rumfeilen, aber dann lässt man sich reingleiten und legt los.
Es ist am wesentlichsten. Mit Musik fing das alles ja an. Das sind ja die Rhythmen, dass Menschen zusammenkamen an den Lagerfeuern, was weiß ich, in der Altsteinzeit und da schon trommelten und dann aus irgendwelchen Knochen Flöten schnitzten. Und ich glaube, das Theater sozusagen als weitere Form, das Leben abzubilden, das ist dann später gekommen. Ich glaube, die Musik ist auch etwas, was international funktioniert, was alle Menschen irgendwie berührt. Also ich kann, wenn ich ein Lied wirklich liebe und gut spiele, natürlich auch einen Chinesen erreichen. Der wird das auch toll finden. Mhm. Während das Theater natürlich immer über den Kopf läuft.
Sie kennen sich in dieser Band, ich sag mal salopp, seit ewig. Es fing irgendwann an im Studium, ganz ordentlich Germanistik. Und Sie halten immer noch zusammen? Ist das wie so ein Ehequartett? 2x2 oder wie läuft das?
Es ist eine Freundschaft. Also ich habe studiert in Tübingen 1978 bis 80 Germanistik, Anglistik und Geschichte und lernte damals in einem Deutschseminar den Uli Meier kennen, der heute noch die Gitarre spielt und uns hat einfach, wir haben eine Freundschaft miteinander angefangen, die hat über all die Jahre gehalten und ich weiß noch, wir hatten ein Germanistik-Seminar und mussten einen Vortrag, eine Arbeit über Kurt Tucholsky machen und mir war einfach diese ganze Theorie irgendwie zu langweilig und dann haben wir dann zwei Kommilitonen damit beauftragt und dann habe ich zu dem Meier gesagt, pass auf Uli, der spielte Klavier, bringt er jetzt das Gitarrespiel bei, ich kaufe mir jetzt ein Akkordeon und dann spielen wir einfach so ein paar Tucholsky-Chansons. Und das kam so gut an, dass wir dann auf den Marktplatz gegangen sind und das kam da an und dann lief uns da irgendein Kontrabassist zu, dann kam noch so ein Steh- und Quälgeiger dazu und dann hatten wir auf einmal eine Band und wir wurden dann so eine Art Lokalmatadoren in Tübingen und auf der Schwäbischen Alb. Also auch die Musiker, die später dazu kamen bei den Rhythmus Boys, sind Freunde, sind alles keine Profimusiker und es ist ein Riesenvorteil. Es macht Spaß und es ist einfach eine Freude, mit denen zusammen zu sein und die Freundschaft ist sicherlich genauso wichtig wie das, was wir musikalisch tun.
Einer der wandlungsfähigsten Schauspieler war im Dezember 2017 unser Gast, Ulrich Tukur, damals aus Hamburg zugeschaltet. Über seine Liebe zur Musik sprachen wir schon. Und es heißt, Sie hätten als junger Schauspieler dem großen Peter Zadek nicht vorgespielt, sondern vorgesungen. Also so richtig Akkordeon unterm Arm und los geht's. Stimmt das?
Ja, das stimmt tatsächlich. Hört sich wie eine Anekdote an, ist aber keine. Ich habe angefangen in den städtischen Bühnen in Heidelberg. Da kriegte ich wieder erwarten, zu meiner großen Überraschung, ein Engagement. Und hatte aber schon eben die Weiße Rose gedreht und einen anderen kleinen Film mit Michael Verhoeven, Liebe Melanie, mit einer alten Burgschauspielerin. Da spielte ich so einen jungen Mann, der Akkordeon spielte und steppte und tanzte und so. Und das sah Kurt Hübner, der war der damalige Intendant der Freien Volksbühne in Berlin. Und die suchten die Besetzung für Ghetto zusammen. Ein großes, sehr spektakuläres Theaterstück, eigentlich ein Musical über den Untergang eines Ghettos, von einem israelischen Autor geschrieben. Die suchten dann in Hauptdarstellung einen deutschen SS-Mann. Und dann sah der Hübner das im Fernsehen, wie ich da steppte und sagte ihm, Peter Zart, du Peter, da ist so einer, der kann doch das, lad ihn doch mal ein, der soll mal vorsprechen. Dann kriegte ich einen Anruf in Heidelberg, wo ich mich sehr wohl fühlte, ich solle doch mal dem Peter Zadek in München vorsprechen. Ich wusste gar nicht genau, wer das war. Ich wusste, das ist ein berühmter Name. Ich bin hingefahren. Und dann war der auf einer verdreckten Probebühne sichtlich angetrunken und etwas unangenehm. Und dann hieß es, spiel mal. Und dann habe ich gesagt, Herr Zadek, wissen Sie was, ich habe nichts zum Vorsprechen. Wenn Sie was sehen wollen, dann müssen Sie nach Heidelberg kommen. Aber ich kann Ihnen gerne was vorspielen. Ich hatte mein kleines hohner Studentenakkordeon dabei. Und dann habe ich ihm vorgespielt, ach, verzeihen Sie, meine Dame, Gottfried Schulz ist mein Name und ich liebe Sie.
Und Herr Tukur, der Zufall will es, und deswegen habe ich mich auf dieses Gespräch so gefreut, ich habe Sie in Ghetto gesehen, am Schauspielhaus in Hamburg. Ich war klein Teenie, höchstens 13, 14, hatte keine Ahnung von Theater, keine Ahnung, wer da warum berühmt war. Und ich habe gefroren, als Sie so hochcharmant einen nach dem anderen in den Tod schickten.
Umbrachte, ja.
Warum ich Ihnen das erzähle, weil ich beim Vorbereiten unseres Gesprächs dachte, eigentlich kann ein Schauspieler nicht mehr wirken, als wenn man sich nach inzwischen doch Jahrzehnten seiner erinnert, und zwar physisch erinnert. Ich habe, wie gesagt, gefroren. Behalten Sie selbst jede Rolle Im Kopf und auch im Körper, auch wenn sie viele Jahre her ist?
Nein, natürlich nicht. Aber das verstehe ich schon. Dieses Stück Ghetto war wahnsinnig abgründig. Das war für mich auch mein erstes großes Theaterstück. Ich landete ja auf einmal in der Bundesliga des Theaters. Und für mich war das ein unglaubliches Erlebnis. Als ich merkte, das fliegt jetzt los, nachdem ich mit dem Peter Zadek sehr große Schwierigkeiten in den ersten 2-3 Wochen hatte, habe ich mich durchgebissen. Das war schon... Natürlich, ich meine, diese Rolle steht beispielhaft für den Abgrund unserer deutschen Geschichte, die wir bis heute nicht richtig verstehen, was da passiert ist. Und das hat der Joshua Sobol ganz, ganz toll gespielt. Aber das war dann eben nach 2 Jahren abgespielt und das war für mich das Start im großen Theater. Und ich bin halt dankbar, dass ich das mit dem Peter Zadek machen konnte, der das sehr verantwortlich delegiert und sehr verantwortlich umsorgt hat.
Einer der ganz großen Regisseure, aber auch einer... der einen zerlegen konnte, der einen platt machen konnte. Wie erinnern Sie das?
Naja, es ging wirklich darum, wenn der merkte, dass jemand die Sache versucht, auf lau durchzukriegen oder den Weg des geringeren oder des geringsten Widerstands gehen wollte. Und das war bei mir so. Für mich war die Schauspielerei die ersten Jahre ein verlängerter Studentenwitz. Ich habe das nicht wirklich ernst genommen. Dann hat er einen richtig, und da hat er ein todsicheres psychisches Gespür, richtig dekonstruiert, zerlegt, klein gemacht, kaputt gemacht. Einige Kollegen haben das nicht überlebt. Ich werde jetzt nicht, aber psychisch nicht. Die haben einen Knacks bekommen und haben aufgehört. Oder es gibt auch Leute, die, weiß, wenn sich da jemand umgebracht hat, weiß ich. Jedenfalls war das eine harte Schule. Mhm. Und persönlich war es schwierig. Ich habe mich nicht wirklich persönlich mit ihm wohlgefühlt, aber ich habe ihn irgendwie natürlich als diesen Guru empfunden, der er war. Aber lange Zeit stimmte die Rechnung, denn er gab mir mindestens so viel Blut, wie er mir nahm. Und so lange stimmte das. Und irgendwann stimmte das eben nicht mehr. Und dann haben wir uns getrennt.
Inzwischen konzentrieren Sie sich auf Film und Fernsehen, aber die Direktheit des Theaters, dass man reinkommt, dass man testet, wie es riecht, wie es klingt, auch die Direktheit des Publikums spürt, haben Sie das heute mit den Rhythmus-Boys? Das haben Sie beim Film doch so nicht.
Das ist richtig. Also ein Konzert ist ein bisschen wie ein Theaterstück. Und wir machen ja diese Abenden eher so, dass das eine Mischform ist aus konzertantem Auftritt, aus Varieté, aus Theater, aus Tanz, aus allem Möglichen. Das ist für mich... bisschen das noch erhalten, was ich verloren habe mit dem Theater. Ich habe nach 25 Jahren aufgehört, es fing mit Peter Zadek an. Ich habe übrigens auch noch ein anderes Lied vorgesungen, nämlich Underneath the Arches. Und als er starb, 25 Jahre später, nach diesem Vorsprechen in München, war ich zufällig in Italien. Er wurde in Lucca in der Toskana begraben. Und ich war da, hatte mein Akkordeon zufälligerweise dabei und habe ihm dann 25 Jahre später, als die Urne in der Erde versenkt wurde, dieselben beiden Lieder gesungen. Und damit war für mich sinnlich sozusagen dieser Bogen geschlossen und das Theater vorbei.
Mhm. Was für viele Zufälle. Sie haben lange in Hamburg gelebt, Theater gespielt, auch mal eines geleitet. Herr Duco, Sie haben das Steinhuder Meer besungen, leben heute in der Lagunenstadt Venedig. Gibt es eigentlich eine besondere Beziehung zum Wasser? Denn eigentlich kommen Sie doch aus dem tiefsten Schwaben.
Ja, also mein Vater ist ja Stuttgart, die Muntershavensburg. Ich bin ja in Südhessen geboren. Aber stimmt, ich bin weder am Steinhuder Meer noch an irgendeinem Gestade irgendeines Meeres, nicht mal an einem Fluss. Wie war die Frage?
Ob Sie eine besondere Beziehung zum Wasser haben, wo Sie doch
nicht,
aus dem tiefsten
Schwaben
kommen.
Nicht wirklich, aber eine besondere Beziehung zur Musik. Und als ich nach Hamburg kam, es war nicht das Wasser, natürlich, der Hafen hatte schon was Tolles.
Also Wasser schadet nie.
Wasser schadet nicht, ich bin jetzt keine Wasserratte. Ich bin eher in den bewegten rhythmischen Landschaften des Südens groß geworden. Das heißt, wir sind Ski gefahren, wir waren im Hochgebirge. Ich war eigentlich ganz, ganz selten am Wasser. Hamburg war irgendwie was Tolles, weil dieser Hafen und diese Welt zugewandt hat, diese Offenheit, sich in unendlich vielen Liedern niederschlug. Hamburg ist eine Stadt mit ganz, ganz vielen Liedern. Ja, und das hat mich begeistert. Irgendwie. Und diese Musik, dafür steht natürlich auch Hans Albers oder Hans Leib, all diese Autoren und diese Sänger, das hat mich angerührt und mich sehr begeistert und ich habe das gerne nachgespielt.
Wenn wir mal ganz auf Anfang gehen, Herr Tukur, Vater ein schwäbischer Tüftler, schwäbische, ich glaube sogar Kleinststadt, Ende 50er, Anfang 60er Jahre. Da sind doch, stelle ich mir vor, Künstler unzuverlässige Leute, die kein Geld verdienen. Und Sie haben ja auch brav angefangen mit Germanistik und Geschichte. Mussten Sie den Berufswunsch Künstler und dann noch vielseitig regelrecht beichten zu Hause?
Ja, ich habe den schon beichten müssen. Mein Vater ist ein bisschen geschlagen von der Tatsache, dass sein Vater, deswegen war er meinem Beruf und allen Künstlernberufen ein bisschen negativ gegenüber eingestellt, Kunstmaler war. Der hat ihn und seine Mutter in den späten 20er Jahren verlassen und hat sich dann in Zentralsardinien Sardinien, als das noch ganz mittelalterlich war, verortet und hat sich nie wieder blicken lassen. Und deswegen war mein Vater nicht sehr begeistert, als ich dann nach 4 Semestern ihn wissen ließ in einem Telefonat, du Papa, mein Studiengang ändert sich. Und er sagt nach 10 Sekunden Schweigen, so, was heißt das? Wie gesagt, ich gehe jetzt auf die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, das klingt ja auch ziemlich gut. Und dann hat er irgendwann hat er gesagt, na gut, dann mach's halt. Und erst als ich ihm beweisen konnte, dass ich sozusagen mehr verdiente im Monat als er, hat er dann mir sein schwäbisches Platzett gegeben und Frieden gemacht.
Viele abgründige Rollen hat unser Gast Ulrich Tukur gespielt. Er war der Terrorist Andreas Baader, Feldmarschall Rommel, Tierfilmer Bernhard Grzimek und spielte auch mit in Fatih Akins Film Aus dem Nichts, der sich den schrecklichen NSU-Morden widmet. Da waren Sie, Herr Tukur, der Vater eines radikalisierten Mörders. Eine ganz kleine Rolle.
Ein kleiner Gastauftritt.
Was hat Sie zusagen lassen?
Ich finde den Fatih Akin klasse. Ich finde, der ist so lebendig. Er ist ja kein Akademiker, er ist nicht sehr kopfig, er ist Bauch. Und er hat eine große Passion und er liebt den Film, er liebt das Kino und er kann Leute sehr, sehr gut, Schauspieler sehr gut inszenieren. Und diese Begeisterung, die springt wirklich über. Und ich finde seine Filme toll. Also das Drehbuch fand ich sehr in Ordnung und ich wollte einfach mal mit Fatih und egal. Und da mache ich auch eine ganz kleine Rolle, einfach gerne mal arbeiten, um zu sehen, wie sich das anfühlen würde. Und das war eine sehr schöne Arbeit, wenn es auch nur waren, glaube ich, nur 2 Drehtage.
Wonach wählen Sie Ihre Rollen überhaupt aus? Die großen wie die kleinen?
Inzwischen danach, ob das was Neues ist, was anderes, ob ich nochmal was erleben kann, was ich noch nicht habe spielen dürfen oder spielen können. Ich habe ja über 80 Filme gedreht. Ich will jetzt nicht immer sozusagen im gleichen Karussell immer wieder das Nämliche machen. Also es soll dann schon irgendwie eine Überraschung dabei sein. Und dann sind es natürlich, ich weiß, Rollen, die einen eben einfach interessieren, weil Menschen, die im Leben standen, den Anwerfungen des Lebens ausgesetzt waren und damit umgingen und daran scheiterten oder vielleicht auch mal in Stücken gewonnen haben, das bringt mir immer irgendetwas zu sehen. Wie haben denn andere Menschen dieses Abenteuerleben erlebt und bestanden und sind damit umgegangen? Das bringt mir sehr viel für mein Leben hier. Jetzt, ich bin kein horizontaler Mensch. Ich muss mich nach unten verorten, um zu wissen, wer ich bin und was ich mache in meiner Zeit.
Wenn Sie einen Film drehen, dann geschieht das ja so schnipselweise. Einstellung hier, Einstellung da. Und nach dem Schnitt weiß man eigentlich erst überhaupt so, wie das alles so wird. Herr Tukur, wie bange sind Sie, wenn Sie das Ergebnis zum ersten Mal sehen?
Das kommt immer drauf an. Man hat ja manchmal mal ein gutes Gefühl. Dann ist man nicht so bange. Manchmal weiß man überhaupt gar nicht, was das geworden ist. Aber Sie haben recht, Sie sind als Schauspieler im Film, natürlich im Gegensatz zur Bühne, wo Sie das Heft ja in der Hand haben und so einen Abend selber gestalten können, Opfer. Das heißt, im schlimmsten Fall kann man sie rausschneiden, dann sind sie gar nicht mehr vorhanden. Selten kommt das hinten dabei raus, was sie oben reingetan haben. Manches Mal gibt es gute Überraschungen, aber meist sind die Überraschungen negativ. Das kommt drauf an, ich weiß es nicht. Also es gibt, ich bin inzwischen relativ entspannt. Also richtige Desaster habe ich eigentlich in den letzten Jahren nicht mehr erlebt.
Aber es ist ja auch ein ziemliches Staccato, ne? Ton ab, Kamera läuft und dann muss man loslegen. Alles sehr, sehr unorganisch. Völlig anderes Timing als auf der Bühne.
Sie haben recht.
Braucht vielleicht auch eine ganz andere Disziplin? Braucht es auch eine andere Vorbereitung?
Also man sollte, wenn man Film macht, das habe ich mir, als ich einmal daran scheiterte und mich nicht richtig vorbereitet hatte und auf einmal anfing zu schwimmen, weil das ist ein Mordsdruck natürlich, wenn es dann heißt, Ton ab, Kamera läuft, da müssen Sie ad hoc so ein Gefühl abrufen, ad hoc in einer Situation, in einer Stimmung drin sein, um es dann richtig zu spielen. Das ist ein Stress. Und wenn Sie dann auch noch an den Text denken müssen und dann müssen Sie ja noch da und da hintreten und schauen, dass Sie das Scheinwerferlicht von da bekommen, dann scheitern Sie. Dann fangen Sie wirklich furchtbar an zu schwimmen. Es ist sehr technisch. Das heißt, Sie sollten sich wirklich phänomenal gut vorbereiten, um dann vielleicht diesen Moment zu ergreifen, dass Sie vielleicht mal so einen Überfall bekommen, dass eine Inspiration, irgendein Gefühl, ein Impuls in Ihnen losgeht und Sie von dem technischen Herstellen irgendeines Zustandes abkommen und da wirklich was passiert. Wenn Sie auf der Bühne stehen und kommen so allmählich in die Stimmung eines Charakters und die Situation dieser Rolle rein, dann geht das. Aber ad hoc dieses Spiel aus dem Stand, das ist wahnsinnig schwer. Und da gibt es verschiedene Techniken, das hinzukriegen, aber man hat immer nach jeder Szene im Film das Gefühl, das hätte ich noch besser machen können oder das hätte ich anders machen müssen.
Das ist lustig, dass Sie das sagen. Neulich hat mir Henry Hübchen was ganz Ähnliches gesagt. Er sagt, ich bin Zulieferer und meine besten Momente hat sowieso kaum einer gesehen. Dann haben die immer gerade nicht gefilmt. Und ich hatte den Eindruck, das meinte der ernst. Das klang fast traurig.
Ja, ja.
Hand aufs Herz, Herr Tukur. Sind Sie mal richtig baden gegangen im Film oder auf der Bühne? Dickes Blackout oder auch die Erkenntnis, eieiei, das hätte ich jetzt aber nicht machen sollen.
Naja, auf der Bühne hat mir das eigentlich Spaß gemacht. Ich liebe ja auf der Bühne den Moment, wo die Wirklichkeit einbricht, wo man also sozusagen irgendwie von der Konvention des Spiels oder des So-Tun als ob wegkommt. Wenn wirklich was passiert.
Aber wenn der Text weg ist, steigt der Blutdruck.
Ja, aber genau das ist es. Aber wenn der Text weg ist, dann haben sie auf einmal ein Problem. Dann ist es auf einmal, es ist nicht mehr Spiel, es plätschert nicht so heiter vor sich hin. Da müssen sie jetzt was tun. Das ist auf einmal die brutale Realität. Sie wissen nicht mehr weiter. Also was passiert jetzt? Kriegen sie jetzt einen Horror? Haben sie Angst? Kriegen sie Panik? Oder sagen sie, ich bleib ganz ruhig, wie rette ich mich jetzt? Und das ist interessant zu sehen, was dann passiert. Ich hatte mal so einen Wahnsinns-Blackout im Bayerischen Staatsschauspiel im Residenztheater, als ich Peer Gynt spielte, eine Inszenierung von Michael Bogdanov. Das ist ein 4-Stunden-Monolog, wenn man so will. Und nach der Pause redet der wahnsinnig viel. Mit irgendwelchen Leuten sitzt er auf der Bühne rum und redet und redet. Und schon im 4. oder 5. Satz hatte ich einen Hänger. Und ich wusste überhaupt nicht mehr, wo ich war und auch nur annähernd, wie der Text weitergehen würde. Und schaute die Soufflöse an, die in der ersten Reihe saß und mich anhimmelte.
Oh, das ist in dem Moment schlecht.
Und ich dachte, ja, Elisabeth, Anneliese hieß sie, machte keine Anstalt, mir zu helfen. Und dann guckte ich sie an und machte sie, ja. Und dann habe ich gedacht, Herrgott, was mache ich denn jetzt? Und die Vorstellung war ausverkauft. Und dann habe ich gesagt, meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen an dieser Stelle mal, das geht in diesem Peer Gynt-Stück an dieser Stelle mal jemanden vorstellen, der eigentlich immer nur im Dunkeln des Theaters ist und die Menschen unterstützt, aber nie sichtbar wird. Das ist meine Soufflöse Anneliese. Anneliese, würdest du bitte mal aufstehen? Anneliese ist dazu da, wenn ich mal hängen sollte als Schauspieler oder als Peer Gynt, mir den Text einzusprechen. Ich zeige Ihnen mal, wie das geht. Anneliese, wie geht denn jetzt mein Text weiter? Und so. Und das hat dann ganz gut funktioniert. Also so kann man sich retten, das macht Spaß.
Man muss sich retten können. Ulrich Tukur ist unser Gast hier im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur. Wir hören ihn noch mal singen und da ist der Text kürzer.
J'ai peur de coucher tout seul, mais ce soir je vois beaucoup de jolies dames qui veulent dormir près de moi. J'en vois des brunes et des rousses et des blondes. Certainement, je vais refuser du monde. Votre dévouement me touche, me remplit de moi. Je vous avertis que je me couche à minuit 23. Pour cette nuit, comme j'ai peur de coucher tout seul. Quelles sont les dames qui veulent dormir près de moi?
Und da sang er nochmal selber, unser Gast Ulrich Tukur mit Je peur de coucher tout seul, von der Ängstlichkeit alleine zu schlafen, auch von der Ängstlichkeit alleine zu sein, erzählt dieses Lied. Vom Album Mezzanotte, natürlich aufgenommen zusammen mit den Rhythmus Boys. Sie haben es uns schon ein bisschen beschrieben, Ihr wuseliges Leben zwischen Deutschland und Italien, von einem Film zum nächsten, immer viele Leute um sich. Ängstigen Sie sich, wenn Sie alleine sind?
Ich ängstige mich. Nee, tue ich nicht. Ich bin ganz gerne alleine. Ich war jetzt die letzten 3-4 Wochen ganz alleine auf so einem alten Bauernhof in der Toskana, eingeschneit und ohne Strom. Eigentlich war das ganz toll. Nee, ich gehe auch zum Beispiel ganz gerne alleine essen und lade mich selber ein. Ist ganz gut. Ich habe so viel Freunde, es ist so viel Bewegung, dass ich dachte auch, ich würde das nicht aushalten können, weil ich mich so an diesen Sirmel, an diese ständige Bewegung gewöhnt hätte und mich ständig irgendwie den anderen Leuten reflektieren müsste. Das stimmt gar nicht. Ich liebe es mal, allein zu sein.
Das wundert mich fast. Man hatte mal den Eindruck, bei Ihnen muss immer was los sein. Am besten alles auf einmal. Und ich fragte mich, sind Sie komplett lustgetrieben oder manchmal auch einfach ein bisschen ruhelos, wenn Sie sich nicht gerade zum Essen einladen?
Also ich bin sicher ruhelos, ja. Ich habe irgendwann mal angefangen loszulaufen und ich habe sowieso ein hohes inneres Tempo. Sie merken ja auch, dass ich viel zu schnell spreche. Ich habe mein Heil immer in der Flucht gesucht, immer im Tempo. Und dann habe ich mir gedacht, so, und wenn jetzt dieses Schiff ganz schnell durchs Wasser schießt, dann liegt es ja ruhig im Wasser. Und nimm bloß das Tempo nicht raus, dann fängt es an herumzudümpeln. Und so bin ich gelaufen und dann hat sich mein Körper, meine Psyche vermutlich an diese ewige Geschwindigkeit gewöhnt und es wurde zur Sucht. Also das ist ein tolles Terrain für irgendwelche Psychologen, da zu erklären, was mein Problem ist. Aber ich bin damit nicht ausgerutscht. Es hat einigermaßen funktioniert. Man braucht aber auch mal Momente, wo man anhält.
Das Vielleicht braucht geht. Man auch keinen Psychologen, sondern einfach einen Stift, ein Blatt Papier. Und schreibt ein Buch.
Oder so.
Sie haben es zumindest so gemacht. Eine sehr, sehr einsame Tätigkeit. Ulrich Tukur ist auch Autor. Und zwar ein ziemlich guter. Zum Beispiel ein bezaubernder Erzählungsband, die Seerose im Speisesaal. Mit dem haben Sie sich wohl ja Ihre zweite Heimat Venedig erschrieben. Mhm. Da wohnen Sie inzwischen. Lauter skurrile Geschichten über den Tod.
Na, inzwischen, ich lebe da schon sehr lange, fast 20 Jahre. Mhm. Venedig ist natürlich so ein surreales, wunderschönes Phänomen. Es ist ein Bühnenbild, das eigentlich tot ist, wenn Sie es nicht bespielen. Und Sie haben immer das Gefühl, Sie haben mit der Stadt eigentlich nichts zu tun. Sie sind einer von diesen unendlich vielen Zugvögeln, die da reinfliegen und dann auch wieder abhauen müssen, wenn sie mit der Stadt nichts machen. Sie müssen sie zum Leben bringen. Ob sie sie fotografieren oder besingen oder malen oder über sie schreiben, das ist wurscht. Das ist egal. Und ich habe mich dann einfach irgendwann mal hingesetzt und gesagt, ich habe immer das Gefühl, ich werde so gleichgültig von dieser wunderschönen Serenissima behandelt und ich will ihr etwas näher kommen. Und ich hatte dann schon sehr viele ganz, ganz großartige und interessante Menschen, alte Venezianer, Venezianerinnen kennengelernt und dann sozusagen versucht, über verschiedene Erzählungen diese surreale Stimmung, diese unwirkliche Stimmung dieser Stadt in ein paar Geschichten zu verdichten und meinen Frieden mit dieser Stadt zu machen. Und das ist mir damit gelungen. Das
sind ja zum Teil ziemlich skurrile Begebenheiten, nicht? Frau fällt samt Hund in den Kanal, Hund überlebt, bringt aber einen anderen Mann zu Tode, der ihn retten will. Ist das ausgedacht oder an eine wahre Geschichte angeknüpft?
Die Geschichten haben alle eine wahre Basis, aber ab irgendeinem Punkt übernimmt dann sozusagen die Fantasie, das Unwirkliche dieser Stadt, das Kommando. Aber als Leser soll man tunlichst nicht merken, wo dieser Punkt dieser Explosion stattfindet. Aber das könnte man sich in Venedig alles vorstellen. Ort, Zeit und Raum funktionieren da anders. Sie haben manchmal wirklich das Gefühl, sie biegen um eine Ecke und auf einmal befinden sie sich in einem anderen Jahrhundert. Und es könnte ihnen ein Herr im Dreispitz mit Bunthosen entgegenlaufen, mit so einem Wams. Und das würde sie überhaupt gar nicht verwundern.
In Venedig ist das Vergängliche ja allgegenwärtig und Sie haben das in Ihre Geschichten gezaubert. Dann gibt es ein weiteres Buch, eine Novelle, auch eine alte literarische Form. Ihr Musikgeschmack ist ein bisschen nostalgisch, Patina, nicht verstaubt, aber nostalgisch. Warum hängen Sie der Vergangenheit so sehr an, Herr Tukur?
Es gibt bestimmte Zeiten, die einen ansprechen. Da gibt es kulturelle Äußerungen, da gibt es Musik, da gibt es die Mode, da gibt es die Literatur, die einen zutiefst anspricht. Es gibt mehrere verschiedene Phasen in der Geschichte, die mich sehr ansprechen.
Dann so aus der Zeit fallen?
Ich weiß ja, dass die Zeiten, die ich feiere, ob das jetzt die 20er Jahre sind oder vielleicht die deutsche Romantik, dass das natürlich für die Menschen, die damals gelebt haben, genauso schrecklich war, wie diese Zeit, in der wir leben, für uns ist. Und die Menschen immer ihre Probleme mit ihrer Zeit haben. Was ich da mache, ist, ich baue mir ja meine 20er Jahre oder meine Romantik zusammen. Das heißt, ich versuche mir ein Traumland, ein Paradies hinzustellen, das entsteht durch die Reibung mit der Wirklichkeit, die mich umgibt. Und die passt mir nicht. Da will ich nicht leben. Ich will aber jetzt nicht nur rummeckern und sagen, das ist alles blöd, sondern ich will einfach sagen, so stelle ich mir das vor. Und so sollte die Landschaft sein. Und so sollten die Häuser aussehen. Und so sollten die Menschen gekleidet sein. Und es hat was mit Eleganz und mit Respekt vor den Menschen zu tun, Respekt vor sich selbst, mit dem Feiern von Leben. Es ist ein kurzer Moment, den wir haben in einem Leben, das wir gar nicht verstehen. Das ist ein so gigantisches und surreales, unwirkliches Geschenk. Also mach was draus. Feier es und lass dich nicht gehen. Mach es schön. Mach es schöner, als es eigentlich ist. Denn es bewegt sich ja alles permanent der Auflösung entgegen. Und das müssen wir mit einer schönen Musik und einem schicken Anzug oder mit einem schönen Kleid versuchen, wenigstens irgendwie aufzuhalten.
Und gerade entsteht ein Roman. Da wollen Sie oder Sie sollen die 200-Seiten-Hürde knacken. Mhm. Wie weit sind Sie denn schon?
Kurz vor der Hälfte. Das dürfen Sie aber bitte nicht weiter sagen. Es ist ein Roman, den ich für den Fischer Verlag schreibe. Das ist mein Capo Lavoro. Ich muss das hinkriegen. Also ich will das bis zum nächsten Sommer geschafft haben. Das ist eine Geschichte, die ging ganz einfach los über ein Geschenk, das ich bekam von einem französischen Requisiteur, einem Film vor vielen Jahren. Und das ist ein Fotoalbum gewesen aus den 1920er Jahren mit lauter Fotos von einem sehr gut aussehenden jungen Mann, von dem ich weder weiß, wie er hieß, noch wann er genau lebte, wo er lebte. Diese Bilder haben alle keine Bezeichnung. Da steht nichts drunter. Und ich habe mir gedacht, wieso schreibt man nicht mal über einen Menschen, den man nur von Bildern her kennt, eine Geschichte, die man sich aus den Fingern saugt und aus einer Fantasie aus. So fing es an.
Bin gespannt drauf. Schreiben Sie eigentlich mit Füller oder mit Laptop?
Ich schreibe mit Bleistift. Mit Druckbleistift. Ich kann nur mit Bleistift schreiben. Ich habe da irgendwie, wie sagt man im Englischen, ein Hang-up. Also ich bin irgendwie besessen davon, dass die Intuition, der Impuls, der Gedanke durch den Arm in den Bleistift auf das Papier der direkteste Weg sei.
Ulrich Dukur hat uns erzählt, wie sehr er die Vergangenheit, manchmal auch das Nostalgische liebt und wie er das einbaut in seine Geschichten. Er lebt seit langem auch in Italien und wer je da war, weiß, wie toll dort noch in der kleinsten Trattoria gekocht wird. Ganz einfach, aber super frisch und lecker. Und da habe ich unseren Gast gefragt, wie er denn selber kocht, wenn er dort ist. Italienisch oder Schwäbisch?
Ich koche sehr gern Schwäbisch. Ich kann das nämlich ganz gut. Also ich bin einer der wenigen, die in der Lage sind, einen echten schwäbischen Kartoffelsalat herzustellen. Und daran erkennt man, ob einer kochen kann, bei einer Wirtschaft in Baden-Württemberg, wo man ja wirklich sehr gut essen kann, auch wirklich Hand und Fuß hat oder nicht. Ich lade meine italienischen Freunde zu Sauerbraten mit handgemachten Spätzle ein. Und die sind total begeistert. Ich koche aber auch gerne Italienisch. Ich koche aber auch gerne Französisch. Ich koche gerne sozusagen zentraleuropäisch.
Also, Sie spielen, Sie filmen, Sie schreiben, Sie kochen. Können Sie eigentlich überhaupt was gar nicht?
Tanzen. Naja, doch.
Och, das ist jetzt ein bisschen untertrieben. Das ist jetzt kokett.
Naja, tanzen kann ich nicht richtig gut und Autofahren kann ich auch nicht gut und ich kann, aber auch das, was ich da mache, es ist ja sehr viel, das kann ich ja alles nicht richtig. Ich habe es aber nur rausgekriegt, dass ich es so mache, dass die Leute denken, ich könnte es gut. Und diese Art von Hochstapelei, das ist die eigentliche Kunst, die ich beherrsche.
Ein Gespräch, ein Gedankengalopp mit dem vielseitig schillernden Künstler Ulrich Dukur. Haben Sie vielen Dank für diese Stunde.
Ist sie schon vorbei? Das war sie schon, ja.
Hätte ich auch nicht gedacht, dass es so schnell geht. Hat Spaß gemacht.
Herzlich gern. Vielen Dank Ihnen auch.
Und Gruß wie Gespräch liegen schon eine ganze Weile zurück. Ulrich Dukur war uns im Dezember 2017 aus Hamburg zugeschaltet.